Wir wollen uns erheben und auf den Predigttext hören. Der für uns heute vorgegebene Text steht in Kolosser Kapitel 2, die Verse 16 bis 23. Und ich lese nach der Luther 84. Und hier schreibt Paulus: So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen, leibhaftig aber ist es in Christus. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt, in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat, und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wenn ihr nun mit Christus, den Mächten der Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Wir wollen beten. Ach Herr Jesus, wir sind arm und ich bin arm in mir selbst. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, rede du, gib, dass nur das kommt, was dein Wille ist. Und sei du im Mittelpunkt. Danke, dass du jetzt da bist, weil deine Verheißung heißt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wir vertrauen dir, denn dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ihr Lieben, seitdem es Gemeinde Jesu gibt, also seit Pfingsten, das wir vor einigen Wochen gefeiert haben, seitdem ist Gemeinde Jesu auch immer gefährdete und angefochtene und umkämpfte Gemeinde gewesen. Und wer aufmerksam in der Apostelgeschichte einmal anfängt zu lesen, der wird merken, dass gleich in Kapitel 4 es anfängt, dass die Lüge versucht einzuschleichen in die Gemeinde über Ananias und Sapphira. Dann wird er weitergehen und wird sehen, dass ja, die alte Gesetzlichkeit wieder kommen will. Und Paulus sagt beim Abschied, glaube ich, aus Ephesus zur Gemeinde: Ich weiß, dass wenn ich weggehe, nach mir werden reißende Wölfe kommen. Die Anfechtungen von außen, die darin bestanden, dass Paulus als einer der Ersten, das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 8, die Gemeinde aufs Grausamste verfolgte. Die ersten Märtyrer waren von Anfang an da. Gemeinde war von Anfang an umkämpft. Und wenn wir dann weitergehen in die Briefe, wenn wir den Korintherbrief sehen, da wurde mit einer Morallosigkeit, musste gekämpft werden, mit einem geistlichen Hochmut. Wer ist der tollste Christ? Ja, wer ist der Beste? Wer hat am besten etwas zu sagen? Ich bin Apollianer, ich bin Paulianer. Und Paulus sagt, wir alle sind nichts. Wir alle, jeder hat nur seine Aufgabe. Es ist er, der das Wachsen gibt. Paulus versucht, sie wieder auf den Teppich zu bringen. Oder die Galater, die versuchen, wieder ins Jüdische hineinzukommen, in den alten Bund. Und dann sind da die Hebräer, die entmutigt sind und denen der Schreiber zurufen muss: Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. So sehen wir, wie ein roter Faden zieht es sich und gipfelt letztlich in den 7 Sendschreiben, wo der Herr sich nochmal persönlich an die Gemeinden wendet und sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Auch uns gilt heute, hinzuhören, was hat der Herr uns zu sagen. Heute durch diesen Text, ist der überhaupt aktuell, vor 2000 Jahren geschrieben? Ja, er ist aktuell, weil der Mensch derselbe geblieben ist. Wir alle, wie heißt es so schön an einer Stelle, das menschliche Herz ist ein trutzig Ding. Ja. Und wir brauchen immer wieder die Spiegelung durch unseren Herrn, dass er uns die Augen öffnet, wo wir stehen. Und wir wollen heute Nachmittag den Herrn bitten, dass er uns die Augen öffnet, dass wir erkennen, wo wir stehen, damit wir vorwärts kommen im Glauben und nicht am Ziel vorbeitreiben, sondern über die Ziellinie laufen und den Sieges- oder den Kampfpreis erlangen. Umkämpfte Gemeinde, das sehen wir auch daran, dass Paulus hier schreibt, ich will euch aber wissen lassen, in Kapitel 2, Vers 1, welch großen Kampf ich um euch habe und um die in Laodicea und um alle, die mein leibliches Gesicht nicht gesehen haben. Entschuldigung. Ich will euch aber wissen lassen, welch großen Kampf ich um euch habe. Was tut sich da in Kolossee? Was ist da los? Weswegen hat Paulus um diese Gemeinde so einen großen Kampf, in der er eigentlich noch nie gewesen ist? Warum macht er sich um diese Gemeinde so große Sorgen? Da tut sich was. Und was sich da tut, ist nicht gut. Da braut sich was zusammen, was an Christus vorbei will, was den Menschen das Ziel rauben will. Und sie merken es in gewissen Punkten nicht. Und Paulus, bevor er auf diese Schwachstellen eingeht, malt er ihnen noch einmal Christus vor Augen, was uns vor einigen Wochen Johann so lebendig vor Augen geführt hat. Die Größe und die Fülle von Jesus Christus, der, der vor allem war, durch den alles geschaffen ist. Er, der regiert und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diesen Jesus malt uns Paulus vor Augen. Und dann geht er rüber, und davon hat uns Stefan das letzte Mal berichtet, wie Philosophen der damaligen Zeit und ja, Leute, die noch an der jüdischen Religion hängen, da irgendwas versuchen zusammenzumischen und in die Gemeinde hineinzutragen. Auf eine ganz subtile Art und Weise. Und er malt uns nochmal vor Augen, er hat alles getan. Wir brauchen nichts mehr tun. In Jesus ist alles. Und wir dürfen als Beschenkte kommen und als Beschenkte leben. Und nachdem er uns das nochmal klar gemacht hat, vor allen Dingen in Kapitel 2, bevor unsere Verse anfangen, da heißt es nochmal in Vers 14, und dieser Vers ist mir sehr wichtig, auch im Zusammenhang mit unserem Text heute, und hat den Schuldschein gegen uns vernichtet, der uns durch Vorschriften belastete, und hat ihn aus der Mitte getan, indem er ihn an das Kreuz nagelte. Das, was gegen uns stand, ist dort auf Golgatha. Und der Weg zu Gott ist frei und muss nicht kompliziert nachgedacht oder in irgendwelchen Verrenkungen gelebt werden, sondern der Dümmste auf dieser Weltgeschichte kann den Herrn erkennen und verstehen. Was hat Paulus gesagt? Die Weisheit der Weisen dieser Welt hat Gott zunichte gemacht. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber ist es eine Gottesweisheit. Und nun kommt Paulus ab Vers 16 dazu und bringt einige Beispiele, was sich da im Moment so tut. Man hat wohl wieder angefangen, gewisse Essens- und Trinkvorschriften zu machen. Dann hat man wieder angefangen, gewisse Tage zu beobachten. Und was hat man noch getan? Rühr dies nicht an, geh nicht an das ran und dieses verboten. Man hat wieder angefangen, Tabuzonen zu errichten. In Matthäus 11, Vers 28, der berühmte Heilandsruf, da ruft Jesus den Leuten zu: Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt her, lernet von mir, nehmt mein Joch auf euch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Zu wem sagt er das? Das sagt er zu Menschen, die mit den vielen Geboten nicht mehr zurechtkommen. Das sagt er zu den Menschen, die sich abmühen und abkämpfen und jeden Tag wieder neu erkennen, es hat ja doch nicht gereicht. Diese Menschen von damals haben uns in unserer Gesellschaft allerdings einen bedeutenden Punkt voraus. Und dieser bedeutende Punkt ist der, dass die Frage noch da war: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und diese Frage ist ja in unserer Gesellschaft heute gestrichen. Man braucht keinen gnädigen Gott mehr. Und man wird sich eines Tages wundern, wenn man doch vor diesem Gott steht und dann merkt, ich hätte ihn gebraucht. So ist die Frage immer wieder, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Die existenzielle Frage schlechthin für unser Leben. Und wenn diese Frage nicht geklärt ist, dann bringt alles andere auch nichts. Ein gutes Gewissen, wie der Volksmund so schön sagt, was ein ruhiges oder gesundes Kissen ist, auf dem man ruhen kann. Ja? Ein gutes Gewissen ist ein ruhiges Ruhekissen. Werde ich nur dann haben erst, wenn diese Frage geklärt ist mit Jesus. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Nur durch Jesus, nur durch ihn allein. Mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen viel, tilgt das doch nicht meine Schuld, Herr, mir hilft nur deine Huld. Und hier ist der springende Punkt, warum Paulus so besorgt ist. An sich ist ja erstmal nichts Schlimmes dabei, einen Tag zu beachten. Wenn dir der Montag so gefällt, ja dann feiere den Montag, darfst du gerne tun. Ja. Oder wenn du keine Mohrrüben essen willst, ich gebe nur mal ein Beispiel, ja dann isst du keine Mohrrüben. An sich ist die Sache nicht schlimm. Schlimm ist, dass es plötzlich heißt, Jesus und der Tag muss gefeiert werden, um das Heil zu erlangen. Jesus und die Vision ist wichtig. Jesus und das Tabu muss eingehalten werden. Und Jesus verschwindet immer mehr in den Hintergrund und es geht um mich. Im Grunde genommen ist das hier ein diabolischer Angriff auf die Souveränität Gottes und an seinen Absolutheitsanspruch. Denn was hat Jesus uns ins Stammbuch geschrieben? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und deswegen ist Paulus so besorgt und setzt alles daran, dass die Kolosse erkennen, auf welch gefährlichen Irrweg sie sich eingelassen haben. In der 84er Übersetzung heißt es Gewissen. Und in den anderen Übersetzungen, wenn wir nachlesen, seht ihr, dass da steht, warum lasst ihr euch verurteilen oder beurteilen? Und das griechische Wort, davon ist unser Wort Kritik abgeleitet. Und Kritik ist ja etwas, was wir nicht so gerne haben, nicht? Und manchmal kommt die Kritik ja so schleichend, nicht? So durch die Hintertür. Und in der Pädagogik lernt man, bevor du jemanden kritisierst, streichel ihn erstmal, also erst was Liebes und dann den Hammer, nicht? Damit man die Beule nicht so spürt, die man dann davongetragen hat. Ja, aber merkt ihr, wie subtil das ist, dass da kommt dann einer und sagt, ja, das ist ja toll, wie ihr lebt, ich finde das richtig toll und ich fühle mich hier wohl, aber mir wurde klar, man muss den Montag feiern. Und dann kommt der Nächste und sagt, der Dienstag. Und das ist wichtig, denn wenn wir diesen Tag nicht einhalten, dann geht uns das und das verloren. Und dann geht es weiter. Das soll nicht gegessen werden und jenes nicht angerührt werden. Ist das alles nur Spinnerei von gestern? Ist das alles nur etwas, was uns nicht mehr berührt? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir heute in unseren Kirchen und Gemeinden auch in der Gefahr sind, einen Weg zu gehen, wo Christus immer mehr in den Hintergrund gerät und nur unsere eigene Aktivität zählt. Ich möchte mal ein Beispiel nur herausgreifen. Ich hoffe, dass es euch daran deutlich wird, was ich meine. Klimawandel, Berliner Dom, letztes Jahr, wir brauchen keinen Gott, wir schaffen das alleine. Ich war unterwegs, kam an einem Gemeindehaus vorbei und ich dachte, Mensch, das ist toll, die hatten da so ein tolles Transparent über das Gemeindeportal da stehen, ja. Und ich dachte, da steht dann, da müsste jetzt stehen, nur Jesus alleine gibt Leben. Und was stand da? Wir heizen mit Blockkraftheizwerk oder was weiß ich, wir heizen neutral. Das ist die Botschaft der Kirche. Wir heizen klimaneutral. Ist das uns aufgetragen in der Schrift, dass wir das weitergeben? Ist uns eigentlich noch bewusst, dass Menschen in die Hölle fahren, wenn wir ihnen das Evangelium von Jesus schuldig bleiben? Es ist unser Auftrag. Ja. Und merken wir, wenn wir mal so gucken, geht mal an den Gemeindeaushängen vorbei, es dreht sich vieles nur um Klimawandel, Klimaschutz, es dreht sich vieles nur, im Grunde genommen auch diese ganze Gender-Geschichte. Es ist, wenn man das alles mal zusammenfasst oder auch die moderne Psychologie, wer sich mal mit Freud oder Jung beschäftigt hat, es ist frei nach Goethe, habe ich manchmal den Eindruck, aus dem Faust. Ich glaube Teil 2, ich weiß es nicht genau, wo es da heißt, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das ist der Weg der Selbsterlösung, der hier beschritten wird und gegen den sich Paulus wehrt. Das ist der Weg ohne Jesus. Jesus ist nur Beiwerk. Geht mal in die Kirchen und hört zu, wenn gebetet wird. Da wird nicht der Name Jesus genannt, sondern heißt es immer lieber Herr und lieber Gott. Aber es ist keine Beziehung zum Haupt da, von dem hier steht. Und Paulus bemängelt das. Das haben wir doch eben gelesen. Da steht es, und sich nicht an das Haupt hält, von dem aus der ganze Leib durch Bänder und Gelenke zusammengehalten wird. Ja. Und sich nicht an das Haupt hält. Sind wir christozentrisch noch? oder sind wir egozentrisch? Das müssen wir uns beantworten. Sind wir christozentrisch? Ist er im Mittelpunkt? Drei Punkte. Der erste Punkt, kein schlechtes Gewissen, weil der Schuldbrief zerrissen ist, was ich eben aus Vers 14 gesagt habe. Ist dein Schuldbrief zerrissen? Oder trägst du noch etwas mit dir rum, was dich quält? Gehst du noch mit Altlasten durch die Gegend? Oder ist es bei dir so, dass du deine Schuld jeden Tag neu recycelst? Ja? Es gibt ja Leute, die lieben ihre Schuld. Ja, dann wird sie wieder ausgekramt. Und man kann so hübsche Gefühle beim Leiden haben. Nicht? Und gibt so eine schöne, düstere Stimmung. Und wenn die nicht da ist, dann hat man nachher Entzugserscheinungen. Es gibt Leute, die das haben. Hast du dir deine Schuld wegnehmen lassen? Glaubst du, wenn Jesus dir sagt, dir ist vergeben, dass dir dann auch wirklich vergeben ist? Der Mann, der da durch das Dach gelassen ist, wo seine Frau dachte, man gut, dass der jetzt mal für 2 Stunden weg ist, ja, denn Kranke können unheimlich kompliziert sein. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich war neulich mal krank. Ich weiß, was das mit einem macht. Ja. Deswegen erlaube ich mir, das auch mal so zu sagen. Wir sind so, wir können nicht aus unserer Haut. Nicht? Ja. Und dann sagt Jesus nicht, nun steh auf, geh durch die Gegend. Er guckt ihn an und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Wisst ihr, das ist das, was wir zutiefst brauchen. Diese Zusage täglich neu von Jesus. Dir ist deine Schuld vergeben. Wenn es in der Familie nicht klappt. Wenn man ein liebes Wort sagen wollte und dann doch wieder geranzt hat. Ja, das sind wir. Das sind wir. Und deshalb ist es so wichtig, kein schlechtes Gewissen, weil der Schuldbrief zerrissen ist. Ich darf ein frohes, ein freies Gewissen haben, weil mein Heiland mich frei gemacht hat. Ja. Ich bin ein begnadeter Sünder, ein Sünder bleibe ich, aber ich bin ein begnadeter Sünder. Mein Herr hat alles für mich getan. Ja, und dann heißt es hier, so soll euch nie jemand richten, verurteilen, kritisieren, euch also ein schlechtes Gewissen machen. Kein schlechtes Gewissen, weil ich mit dem Haupt verbunden bin. Es geht hier nicht um ein formales Christsein, wo ich gewisse Punkte abhake. Das habe ich heute getan und jenes habe ich geschafft. Heute war ich 2-mal im Gottesdienst, heute Morgen dort, jetzt bin ich hier und den 3. Gottesdienst, den hake ich vielleicht noch um 20 Uhr ab. Das ist doch eine Leistung. Ja? Oder wie bringen wir es unseren Konfirmanden manchmal bei? Kennt ihr diese Hefte, wo der Gottesdienst abgehakt wird? Ihr wart im Gottesdienst. Ja, das haken wir ab. Aber machen wir den Kindern Jesus lieb? Jesus hat dich nicht lieb, weil du da die halbe Stunde langweilig in der Bank gesessen hast. Sondern Jesus hat dich lieb, weil er bewusst wollte, dass du lebst. Er hat dich gerufen. Sagen wir ihnen das, vermitteln wir ihnen das. Ja. Es wäre so schön, wenn sie das kapieren würden. Und dann konfirmieren wir Heiden, die in die Welt hinausgehen und denken, nachher ist alles in Ordnung. Und es ist gar nichts in Ordnung. Es ist ein formelles Christsein. Ich pflege zu sagen, ein Fahrrad wird nicht zum Auto, bloß weil es in einer Garage steht. Nicht. Und was diesen Leuten hier, die keine Verbindung zum Haupt haben, fehlt in Kolossee, das ist die lebendige Verbindung zu Jesus Christus. Sie haben im Grunde genommen, das ist mein Empfinden, gar keine Wiedergeburt erlebt. Es geht ihnen immer nur um äußere Dinge. Ja. Und Jesus will aber etwas ganz anderes. Wenn wir nämlich dann in Kapitel 3 hineingehen, was überschrieben ist mit Heiligung im Alltagsleben, da werden wir lesen, dass Jesus eine existenzielle Veränderung von uns will. Ja, da schauen wir, wa? Jesus will mich verändern. Ich kann mich nicht selbst verändern, aber Jesus kann mich verändern. Er kann mich von Süchten freimachen. Er kann mich von meiner Selbstliebe, von meinem Selbstmitleid befreien. Ja. Er kann, und er will, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Er will uns auch so verändern, dass wir ein Ja zum Leben haben. Und dieses Leben nicht verneinen, in das er uns hineingestellt hat. Er will uns verändern. Und das tut er. Und dazu brauchen wir keine ekstatischen Erfahrungen. Sein Geist macht das ganz still und leise, indem er an unseren Herzen wirkt. Als ich das mit dieser Engelsverehrung hörte, da fiel mir eine Geschichte ein von der Corrie ten Boom. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und zwar gab es einen Christen, von dem haben wir auch das Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus, das ist Sadhu Sundar Singh aus Indien. Sadhu Sundar Singh ist dann in den 20er Jahren in Tibet verschollen. Man weiß nicht, ob er den Märtyrertod gestorben ist, das ist ungewiss. Aber er war in Holland zu Vorträgen und zu diesen Vorträgen war auch Corrie ten Boom. Und dann schreibt sie hier, zwischen den einzelnen Veranstaltungen wanderte ich über die Heide und dort traf ich auf den Sadhu. Sagen Sie mir doch bitte, was ist mit mir nicht in Ordnung? Ich bin ein Kind Gottes. Ich habe Jesus als meinen Heiland angenommen. Ich habe meine Sünden zu ihm gebracht. Ich weiß auch, dass er bei mir ist, denn er hat ja die Zusage gegeben, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber was ist bei mir nicht in Ordnung? Ich habe niemals eine Vision gehabt und auch kein Wunder erlebt. Und der Sadhu lächelte, manchmal kommen Menschen zu mir, um ein Wunder zu sehen. Und wenn wieder welche kommen, dann will ich sie zu Corrie ten Boom schicken. Diese Augen haben Jesus gesehen. Aber sie haben ihn nie gesehen und sie wissen doch um seine Gegenwart. Ist nicht gerade das ein Wunder des Heiligen Geistes? Beten Sie nicht um Visionen. Jesus gibt Ihnen die Gewissheit seiner Gegenwart auch ohne sie. Und Corrie schreibt weiter, mir war, als ob der Herr plötzlich einen Vorhang beiseite zöge und ich das Licht sehe. Ja, ist das nicht ein ungeheuerliches Wunder zu wissen, dass der Herr bei uns ist? Kein schlechtes Gewissen, weil wir mit dem Haupt verbunden sind. Wir haben eine personale Beziehung, eine Ich-Du-Beziehung zu Jesus. Und wir brauchen nichts dazwischen. Und wir haben es als Protestanten ja noch viel besser als viele andere. Wir brauchen keine Maria zwischen uns und Jesus. Wir dürfen direkt kommen. Wir brauchen keinen Vermittler. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn diese personale Beziehung nicht da ist, dann gelingt es nicht. Und ich möchte noch auf eins hinweisen. Hier steht, und sich nicht an das Haupt hält, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und so zu der Größe wächst, die Gott gibt. Gemeindewachstum ist nicht das Ergebnis von Methoden. Wenn eine Gemeinde wächst und erweckt wird, dann ist das immer das Wirken des Geistes Gottes. Es ist immer das Wirken des Geistes Gottes. Und noch etwas. Manchmal kommt mir das in der Gemeinde so vor, ja, wir haben ein Ja. Jesus hat alles getan. Und doch meinen wir müssen doch noch etwas selber wursteln. Das ist so wie einer, der einen Kredit aufnimmt. Wer mal ein Haus gekauft hat oder mal ein Auto finanzieren musste, der weiß, man kommt und stellt einen Antrag, wir brauchen so und so viel Geld, ja, kein Problem, und wir geben mal die Schufa ein, sie kriegen. Und dann kommt durch die Hintertür noch so die Frage, ja, am besten wäre es noch, Sie schließen eine Arbeitslosenversicherung und eine Kreditbürgschaftsversicherung ab. Nicht? Und so gehen wir mit dem Heil in Jesus auch um. Jesus gibt uns das Heil, das ausreicht. Und wir meinen, wir müssen noch irgendwo eine andere Versicherung abschließen, damit wir ihm ja gefallen. Nee, wir gefallen ihm nicht. Er sieht uns übers Kreuz. Ja? Und der Weg nicht am Siegeskranz vorbei, sondern dass wir ihn erreichen, dieser Weg geht über die Via Dolorosa direkt nach Golgatha. Wenn wir dort gelandet sind, dann gehen wir nicht am Siegespreis vorbei. Kein schlechtes Gewissen, weil wir mit dem Haupt verbunden sind. Und dann kein schlechtes Gewissen, weil wir dieser Welt, so hat Paulus es festgestellt, doch abgestorben sind. Die Welt hat uns nichts mehr zu sagen, sondern wir stehen unter seinem Befehl. Mir geht dieses Wort von Maria nicht aus dem Sinn, auf der Hochzeit zu Kana an. Und da heißt es, als die Knechte das mit dem Wein sagten und mit dem Wasser, da sagt sie zu den Knechten, was er euch sagt, das tut. Das ist der Schlüssel, was er euch sagt. Lesen wir, was Jesus gesagt hat? Lesen wir und leben wir so, wie er es gesagt hat? Er hat uns gelehrt zu beten, Vater unser. Wir dürfen Vater sagen. Wir dürfen ihm die Ehre geben. Er ist an erster Stelle. Und vergib uns unsere Schuld. Aber haben wir auch gelernt zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind? Jesus legt die Hand in unsere Wunden. Er hat dich lieb. Und er will dir die Kraft geben und die Möglichkeit zu vergeben. Ja? Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Und nicht geht mit Messer und Gabel aufeinander los. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Haben wir dieses Qualitätszeugnis noch? Erkennt man an uns, dass wir seine Jünger sind? Oder sind wir nur mit uns selbst beschäftigt, wie hier gewisse Leute in Kolosser, um ihre Frömmigkeit zu spiegeln und zu zeigen? Wie der Pharisäer bei dem Zöllner, ich faste dreimal am Tag, ich mache dies, ich mache jenes. Und dann geht er stolz nach Hause und der Zöllner legt seine Hand auf die Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt nach Hause. Behalte deine Spenden, behalte deine guten Taten, wenn du damit vor Gott dich brüsten willst. Aber wenn du erkannt hast, dass du nichts bist, dass du arm, nackt und bloß bist, wie er das der einen Gemeinde in den Sendschreiben sagt. Ich rate dir, dass du dir Augensalbe von mir kauftest, dass du erkennst, wo du stehst. Dann wird etwas anders in deinem Leben und in meinem Leben. Das ist für mich das Größte, dass ich ein Heiland habe. Und ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, nach 8 Kindern Erziehung, man hat so viel Mist gebaut. Und man darf dankbar sein, dass Gott so viel vergibt. Wir sind keine perfekten Menschen. Allein das ist schon ein Punkt, wo ich jubeln kann. Und es gibt so vieles, wo ich staune über die Gnade und Barmherzigkeit unseres Herrn. Ich will lernen, dass ich es nicht bin, sondern dass er es ist. Und ich will lernen, mit Sadhu Sundar Singh zu sprechen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. Niemals zurück. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück. Niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück. Niemals zurück. Kein schlechtes Gewissen, weil ich dieser Welt abgestorben bin. Keine tote Religiosität mehr. Keine Normen, die mich drücken. Sondern nur ihn, Jesus. Lebendige Beziehung. Lebendiges Wasser. Ströme die Fülle. In ihm allein. Gott möge uns helfen und segnen. Amen.